Willkommen bei den Trashologen. Der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir Folge 3 und 4 von Love is Blind Germany.
Let's go! Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, eine meiner allerliebsten Erinnerungen ist an meine Uni-WG-Zeit, als meine Mitwohner und ich, wir haben einfach jeden Sonntag Stunden damit verbracht, unser Essen für die ganze Woche zu planen. Ne? Wir haben Rezepte rausgesucht, wir haben überlegt, was kochen wir, wie machen wir es, damit wir am besten am wenigsten verschwenden. Wir haben ausgiebige Einkaufslisten geschrieben, wir sind durch Supermärkte gelaufen und es war so wunderschön. Aber jetzt im Alltag, da fehlt mir für sowas, für dieses Ritual einfach komplett die Zeit. Denn es ist dann irgendwie hektisch, ich komme dann gar nicht zum Einkaufen. Meine kognitiven Kapazitäten, ich habe oft einfach gar keine mehr übrig, um das alles zu planen. Dann stehe ich völlig hilflos im Supermarkt und denke mir, was jetzt?
Und genau deshalb ist unser Partner diese Woche auch einfach ein absolutes Perfect Match. Es ist nämlich HelloFresh. Denn mit HelloFresh können wir alle perfekt in den Januar starten. Könnt super easy jede Woche aus mega vielen Rezepten auswählen und ist wirklich für alle etwas dabei. Egal ob vegetarisch, vegan, High Protein, Rezepte, die unter 30 Minuten dauern und vor allen Dingen, was ich halt liebe, mit besonders viel Gemüse. Bei HelloFresh gibt's wirklich für jede Person ein passendes Gericht.
Und das Allerbeste, ihr könnt auswählen, wie viele Gerichte ihr in einer Woche kochen wollt und auch für wie viele Personen. Dann bekommt ihr eure Kochboxen mit den Rezepten und den genau abgepackten Zutaten nach Hause geliefert. Also es ist super easy und ihr vermeidet halt Lebensmittelverschwendung, weil alles genau portioniert ist. Und damit ist die Woche auch einfach perfekt für euch durchgeplant.
Passend zum Veganuary habe ich mir den Vegetarian Butter Chicken Bang Bang Style ausgesucht.
Und ich werde für immer Burger lieben, deswegen habe ich mir das Vegan Winner Winner Crispy Burger Dinner mit Barbecue-Zwiebeln und Ofenkartoffeln bestellt.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch, wenn ihr gemeinsam mit uns mit HelloFresh gesund ins neue Jahr starten wollt. Nur für kurze Zeit spart ihr nämlich mit dem Code TRASHOLOGINNEN, alles groß geschrieben, als eine neue oder ehemalige Kundin bis zu 120 Euro in Deutschland.
Und Neukundinnen erhalten zudem für 3 Monate ein gratis Goodie, also zum Beispiel ein Dessert oder ein Snack in jeder bestellten Box. Und in der Schweiz und in Österreich, da gibt es natürlich auch Rabatte. Und mehr Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr alles in den Shownotes. Wir haben euch das da alles unten verlinkt.
Ich setze auf die Snacks. Und damit geht's zurück zur Folge.
Ich bin hyped. Ich liebe die Staffel.
Die ist schon wieder so gut wie die da vorne.
Ist sie absolut.
Wie kann das denn immer abliefern und wie das erst abliefern wird, wenn es das endlich in Queer gibt? Netflix.
Hört uns jemand von Netflix zu? Ich weiß es nicht.
Wir haben letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen, dass ganz oft so dieser Vorwurf, wenn ich das jetzt mal aufkommt, dass gesagt wird, das kann doch alles nicht echt sein. Die Leute können sich nicht verlieben, die sehen sich doch da gar nicht. Generell ist das ja der Vorwurf an viele von diesen Dating-Shows, dass gesagt wird, die Leute übertreiben, die steigern sich da rein. Das kann nicht sein, dass man sich so rasend schnell verliebt. Das ist total unlogisch. Und in der letzten Folge haben wir auch schon drüber gesprochen, dass eigentlich dieses Setting perfekt ist, um sich zu verlieben. Und letztes Mal haben wir über Selbstoffenbarung gesprochen. Und dass das ja einer der Haupt- oder einer der Faktoren ist, der Leute dazu bringt, sich ineinander zu verlieben. Und dass ja durch dieses Love is Blind Setting total befeuert wird. Es gibt aber auch noch ein paar andere Faktoren, die auch dazu führen, warum Leute sich in der realen Welt ineinander verlieben. Und ich würde sagen, dass auch diese Faktoren bei Love is Blind so krass gegeben sind und vielleicht deswegen auch erklären können, warum Leute sich da ernsthaft ineinander verlieben. Wir haben letztes Jahr auch schon mal über diese Faktoren gesprochen, aber weil die so wichtig sind, habe ich gedacht, wir bringen die hier auf jeden Fall nochmal mit. Von manchen werden die auch die Big Three genannt, also die großen drei. Und das erste ist es wirklich unromantisch und es ist räumliche Nähe, also Proximität. Das Krasse ist, die Forschung findet wirklich, je näher Menschen sich räumlich sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich ineinander verlieben. Es gibt da eine ganz spannende Studie. In New York haben die das gemacht, denn in New York sind ja die Straßen so schachbrettförmig, ne, so dass man halt voll gut so die Distanz zwischen zwei Wohnungen messen kann. Und da haben die gefunden, dass je näher Menschen beieinander wohnen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich ineinander verlieben. Und das ist ja erstmal total cool. Aber die ganze Studie hat ja einen Nachteil, ne? Nämlich, dass man auch sagen kann, okay, ist es wirklich räumliche Nähe oder ist es vielleicht auch Ähnlichkeit? Denn man könnte ja sagen, okay, Leute, die beide in Brooklyn wohnen, die sind sich zwar räumlich nah, aber die sind vielleicht sich auch ähnlich, so vom Lifestyle, vom Vibe. Die haben vielleicht die gleichen Werte. Genauso bei Leuten, die vielleicht beide auf der Upper East Side wohnen, sind vielleicht eher reicher und dass es vielleicht gar nicht wirklich die räumliche Nähe ist, sondern dass die gleich zueinander sind.
Aber,
dann haben die eine ganz tolle Follow-up-Studie noch gemacht. Ich glaube sogar, dass Leon Festinger da involviert war.
Mhm.
War er?
Ich glaube auch.
Der ist ja auch überall dabei, ne?
Ja.
Die haben dann nämlich eine Studie gemacht auf College-Campussen. Da gibt's ja auf diesen amerikanischen Colleges, gibt's ja so Wohnheime, wo die Studierenden dann wohnen. Und das Spannende an diesen Wohnheimen ist, dass die Leute da einfach willkürlich zusammengewürfelt werden. Also du sagst, ich will im Wohnheim wohnen und dann wird dir einfach ein Zimmer zugewiesen.
Zufällige Zuweisung ist immer PsychologInnen-Gold.
Random Assignment. Wir lieben das. Das ist ja die perfekte Voraussetzung, ne?
Mhm.
Und das wird auf diesen College-Campussen gemacht. Und da haben Forschende sich angeguckt, ob auch da dieser Zusammenhang gefunden werden kann, ob Leute, deren Zimmer näher beieinander ist, auch sich wahrscheinlicher ineinander verlieben. Und die finden, ja, je näher die Zimmer von Leuten aneinander sind, desto wahrscheinlicher ist, dass sie sich verlieben.
Das ist ja auch total schlau von Netflix, dann einfach die Leute 8 Wochen lang, oder wie lang ist das, zusammen einzusperren.
Generell bei den ganzen Dating-Shows, ne? Die Leute sind einfach ganz nah beieinander. Und schon alleine, dass man räumlich nah beieinander ist, ist ein Faktor, der Verliebtsein befeuern kann.
Ja, ist ja auch klar. Absolut. Du kannst ja sonst auch gar nicht so nah beieinander sein, wenn du dich normal kennenlernst die ganze Zeit. Also die meisten haben ja auch einen Alltag und einen Job.
Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den haben wir gerade schon ein bisschen angeschnitten, ist Ähnlichkeit. Und man kann ja auf so vielen Dimensionen messen, ob Menschen sich ähnlich sind oder nicht. Also Persönlichkeitsmerkmale, Präferenzen, Einstellung, Größe, politische Orientierung, alles. Und das Krasse ist, egal was man misst, man findet bei fast allem, je ähnlicher Menschen sich sind, desto wahrscheinlicher ist, dass sie sich ineinander verlieben. Also tatsächlich zieht sich das durch fast alle Merkmale bei demografischen Sachen, so wie Alter, Bildung, sozialer Hintergrund, aber auch solche Sachen wie Glaubenssysteme, Kommunikations- und Interaktionsstil, Persönlichkeitsmerkmale. Man findet wirklich Konsistenz. Je ähnlicher, desto wahrscheinlicher, dass man sich ineinander verliebt.
Wollen wir am Ende alle nur uns selber daten? Weiß ich nicht. Ich glaube, es macht das einfach so viel leichter, weil man dann viele Konflikte gar nicht erst austragen muss. Wie zum Beispiel ein dolleres Beispiel, wenn man sich bei der politischen Einstellung total unterscheidet. Das musst du ja ständig diskutieren. Und wenn du da halt ähnlich bist, dann hast du da einfach nicht so viel Streitpotenzial. Und ich glaube, das kann man auf ganz viele Dinge übertragen.
Das kann sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon ja auch was ist von, dass die meisten Menschen sich ja schon auch gerne selber mögen.
Mhm.
Manche mehr, manche weniger. Und es ist deswegen schön, wenn man jemanden findet, der ähnlich ist. Weil man wahrscheinlich auch davon ausgeht, dass die Person einen dann besser verstehen kann.
Ja, genau. Vielleicht hilft das auch beim sich selber mögen.
Wenn wir das auf Love is Blind beziehen, würdest du sagen, was ist da gegeben?
Schon. Also die haben zumindest mal die Ähnlichkeit, dass sie sich in so einer Show bewerben. Ich würde sagen, dass die alle ähnlich attraktiv sind. Und das ist natürlich auch schon schlau gemacht von Netflix und auch wichtig, weil es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass sich Menschen auf einem ähnlichen Attraktivitätslevel finden, weil wir anscheinend unbewusst ganz schnell einordnen können, wo das ähnlich ist, so nach kapitalistischen Standardmaßstäben. Ich will nicht sagen, dass nur das schön ist, aber es scheint was zu sein, was irgendwie mitschwingt in der Partnersuche und das haben die auf jeden Fall sehr gut schon mal gematcht. Da ist eine Ähnlichkeit. Was jetzt natürlich so Einstellungen und so betrifft, wissen wir das nicht genau. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass da irgendwer so total aus der Reihe fällt. Also da ist jetzt nicht eine super rechte Person zum Beispiel drin von dem, was wir wissen. Wissen wir nicht. Aber ja, gut gematcht.
Total. Und ich glaube, das ist ja auch was, was so generell die Dating-Shows ausmacht. Ne? Also aus dem ersten Blick sind die Leute ja ganz unterschiedlich, aber das ist ja schon eine bestimmte Crowd. Die sind in allermeisten Fällen alle überdurchschnittlich attraktiv, überdurchschnittlich normschön, haben in den meisten Fällen durchtrainierte, dünne Körper, volle Haare sehr oft. Ne? Also die sind gleich attraktiv. Meistens sind die auch im gleichen Alter, zumindest so ungefähr. Ich glaube, jetzt hier in dieser Staffel sind alle so um die 30 ungefähr.
Oft haben die einen ähnlichen sozioökonomischen Status.
Absolut.
Muss man auch mal drauf warten, ja.
In dieser Staffel waren ganz viele HR-Personen
ganz
dabei.
Ganz viele so Business, das ist irgendwie das Love is Blind Ding, ne? Die sind alle so Businessmenschen.
Letztes Jahr waren ganz viele, ich glaube zumindest 3 ImmobilienmaklerInnen.
Das passt.
Ja. Und das ist ja schon, du brauchst einen Job, wo du schon auch easy mal 2 Monate sagen kannst, hey, ich mach mal eben Love is Blind, tschüss. Und das kannst du nicht bei jedem, ne? Ich glaube, wenn du im Supermarkt arbeitest zum Beispiel, glaube ich, dass es schwieriger ist.
Ja, und die sind alle ähnlicher in Bezug auf ihre Extraversion, ne? Also ich glaube, also so ein Jan zum Beispiel ist jetzt nicht super, super extrovertiert, ist mein Gefühl. Aber so eine gewisse Extraversion musst du, glaube ich, haben, um an so eine Show zu gehen.
Total. Ich glaube, wenn du total introvertiert bist, gehst du nicht rein.
Nein. Wenn das dein Horror ist, die ganze Zeit mit Menschen zu sein und das deine Energie komplett zieht, dann wirst du nicht dich in so ein Gruppensetting ja auch begeben, wo du die ganze Zeit auch noch gefilmt wirst.
Und ich kann mir vorstellen, dass Offenheit für neue Erfahrungen, dass das ja auch was ist, was du auf jeden Fall brauchst.
Und da sind die wahrscheinlich dann auch ähnlich.
Ja, um dich bei so einer Show zu bewerben. Und da sind sich wahrscheinlich auch dann viele ähnlicher.
Der dritte Faktor?
Vertrautheit. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Das ist ja ein ganz etablierter Effekt in der Psychologie. Der Mere-Exposure-Effekt. Und da wird halt gefunden, dass je öfter wir eine Person, ein Gesicht oder sogar ein Wort sehen, desto positiver bewerten wir das. Und das ist sogar selbst, wenn wir uns nicht bewusst daran erinnern, was vorher gesehen zu haben. Und das macht die Werbung auch ganz oft mit uns. Also, dass wir ganz oft ganz viel Werbung eingespielt kriegen. Ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang vom Studium mich eine Zeit lang so geärgert habe, weil ich immer wieder die gleiche Getränkewerbung bei YouTube gesehen habe. Und ich mir gedacht habe, jetzt will ich erst recht es gar nicht mehr trinken, was mir da die ganze Zeit gezeigt wurde. Weil nur noch diese Werbung kam vor, nach und zwischen jedem Video, was ich gesehen habe. Aber das nächste Mal, als ich im Supermarkt stand und dieses Getränk gesehen habe, habe ich gedacht, ach, vielleicht nehme ich jetzt das.
Das ist schon krass. Es funktioniert. Da gibt es ja so viel Forschung zu, dass das sogar funktioniert, wenn man das so ganz kurz, nur so priming-mäßig einblendet, immer wieder, dass man das sogar vielleicht noch nicht mal wahrnimmt, dass man das immer wieder sieht. Auch dann haben wir dann einfach danach mehr Bock darauf. Und das liegt daran, dass das Gehirn das schneller verarbeiten kann. Und wir alles mögen und gut finden, was wir leicht und schnell verarbeiten können.
Ja, und auch, weil Vertrautheit uns ja auch Sicherheit gibt. Wir denken, okay, wir haben das hier jetzt schon oft gesehen, ist anscheinend nicht gefährlich.
Kriegen wir hin.
Wir kriegen es hin, wir nehmen das mal.
Das muss Liebe sein.
Das muss Liebe sein. Oder auch im Supermarkt, unter diesen ganzen Getränken und diese ganzen Entscheidungen, die ich treffen muss, habe ich die eine Sache immer schon wieder gesehen, okay, das mag ich dann. Und es ist wirklich krass, man findet, dass wir uns halt meistens wirklich in die Menschen verlieben, die wir schon kennen. Also so die Leute, die wir immer wieder sehen. Und diese Geschichten kennt man ja auch oft, ne? Dieses so, ja, 1000-mal berührt.
1000-mal ist nichts passiert.
Ganz genau. Und dann hat es irgendwann Zoom gemacht. Und das ist nicht nur ein funny Lied, das passiert auch oft. Leute verlieben sich ja auch sehr oft in ArbeitskollegInnen, in Leute, mit denen die zusammen an Projekten arbeiten, weil die halt immer wieder die ganze Zeit sehen. Dann werden die Leute irgendwie vertraut. Ja, und dann verliebt man sich in die.
Ich liebe Love is Blind dafür, dass wir so viel über die Liebe sprechen können.
Total. Und das Spannende ist, dass wir das, glaube ich, gar nicht so richtig glauben wollen, ne? Dass Vertrautheit so ein riesiger Faktor ist, der entscheidet, in wen wir uns verlieben und wen nicht. Denn die Filme, die wir sehen, die wir gerne uns angucken, die sind ja das genaue Gegenteil. Ne? Da verlieben sich Menschen irgendwie so in jemand, der unbekannt ist, der ganz anders ist, irgendwo im Urlaub. Und das klingt total romantisch. Und im echten Leben ist das anscheinend wirklich nicht so oft so. Wie würdest du denn sagen, Vertrautheit, wie das bei Love is Blind oder generell in Dating-Shows mit reinspielt?
Auch durch die Nähe, dadurch, dass sie sich ja dann ständig immer wieder sehen, glaube ich, dass das Vertrautheit schafft. Und ich glaube auch dadurch, dass die ja viel durchleben miteinander und sich in vielen Situationen immer wieder begegnen, dass das ja Vertrautheit schafft.
Total. Also dieser Vertrautheitspunkt ist auch so ein Riesending. Es ist ja wie mit einer Arbeit, ne?
Mhm.
Du bist die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten über Jahre irgendwie in einem Raum eingesperrt oder in einem Office, die werden dir halt mit der Zeit vertraut. Und ich glaube, genauso ist es dann bei Love is Blind oder generell in Dating-Shows. Du bist mit den Leuten gezwungenermaßen einfach die ganze Zeit zusammen und deswegen werden die vertraut.
Mhm.
Und dann verliebst du dich irgendwann.
Ist auch gar nicht so schlecht.
Es ist auch gar nicht so schlecht. Und ich finde, das macht alles total Sinn. Und wenn wir uns das angucken, wie generell Menschen sich im echten Leben verlieben und das auf Love is Blind projizieren, finde ich, macht das total Sinn, dass auch da die Leute sich reihenweise verlieben. Und ich würde sagen, damit starten wir in Folge 3.
Soll ich dir eine Mainplot-Summary geben?
Unbedingt.
Josie findet Gunnar jetzt doch männlich genug und überwindet sogar seine Stoppersocken. Jan fühlt sich unsicher und bei Jubriel schlägt die Vermeidung an, er verlobt sich aber trotzdem. Jasmin korbt Dustin weg, wegen Andy, und Dustin braucht eine Gruppenumarmung. Daraufhin funkt es dann so richtig zwischen Andy und Jasmin. Und es verloben sich Josie und Gunnar. Jubriel und Wendy treffen das erste Mal aufeinander und flüstern. Und dann begegnen sich Gunnar und Josie. Andy schießt Nadja jetzt ab und gibt ihr einen Schlussmachbrief für Celia mit. Und das war's.
Die Folge startet für mich mit was ganz Unerwartetem. Nämlich diese Interaktion zwischen Josie und Jubriel, wo sie sagt, sie mag ihn nur platonisch.
Krass, ne?
Hätte ich nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Nee.
Dass die so ganz klar bei Gunnar ist. Ich habe auch das Gefühl gehabt, da könnte ein Liebes Dreieck sein irgendwie. Weil ich glaube, dass er sie schon sehr gut fand,
mhm,
und auch sehr enttäuscht ist von diesem Moment.
Mhm.
Aber sie ist ganz klar bei Gunnar. Und ich glaube, das liegt an der emotionalen Intelligenz von Gunnar.
Der sagt schlaue Sachen.
Der ist, ja.
Mhm. Aber ich hätte es trotzdem nicht gedacht. Und ich finde es spannend, dass du es genauso einschätzt. Denn ich war eigentlich auch davon, also ich habe auch in dem Moment gedacht, der Jubriel sagt es nicht so explizit, aber ich hätte mir vorstellen können, dass er sich für Jose entschieden hätte.
Mhm, ich glaube, das hätte der.
Ja, ne?
Ich glaube auch, dass da so seine Vermeidung irgendwie anfängt zu kicken und sein, ich weiß nicht, weil der, glaube ich, einfach mehr Bock auf Jose hatte.
Ja, hatte ich auch das Gefühl.
Mhm. Aber mir gefällt das. Also sie hat reflektiert. Ich war natürlich ein bisschen hellhörig in der Folge davor. Da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen letztes Mal. Aber dass sie so diese Sorge hatte, dass der Gunnar nicht stark genug für sie ist.
Mhm.
Und ich fand das natürlich schade und konnte es gleichzeitig nachvollziehen. Denn wenn ein Mann in dieser Gesellschaft sich von seiner sanften Seite zeigt und Emotionen zulässt, dann ist das ja erstmal was, was vielleicht nicht so gewohnt ist für viele Menschen, wie es das sein sollte. Denn offensichtlich sind Männer zart und emotional und Wesen, die verletzlich sind und Fürsorge brauchen. Aber sie werden ja so sozialisiert, dass sie das eben nicht so oft zeigen können oder nicht so leicht zeigen können, ohne eben auch sozial dafür abgestraft zu werden. Und der Gunnar, der macht das aber. Und dass das jetzt erstmal bei der Josie so ein Gefühl von, was ist denn, wenn der das andere dafür dann nicht kann? Also das, was jetzt Männern eher zugeschrieben wird, dass er eben stark sein kann für sie, sie ja schützen, auffangen, was weiß ich, diese stereotype Männlichkeit, dass er das nicht mitbringt. Das ist ja erstmal nachvollziehbar, wenn man so aufgewachsen ist, dass man entweder das eine oder das andere sein muss und ist eben durch die Geburt. Umso besser hat mir gefallen, dass sie das reflektiert und in dem Moment, als er sie auffängt auch wiederum, aber selbstbewusst auffängt, als sie diese Sorgen äußert. Er sagt nämlich nicht so, oh, jetzt bin ich total verunsichert dadurch, dass du diese Sorgen hast, sondern er sagt so, ja, keine Ahnung, ich könnte jetzt 1000 Sachen nennen, wo ich total stark war, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mich da jetzt gar nicht so beweisen, weil, also ich werde dich so eh nicht überzeugt bekommen. Fand ich eine sehr coole Reaktion, dass sie das so annimmt und dann irgendwie reflektiert und dann wiederkommt und sagt, für mich habe ich festgestellt, du bist der stärkste Mann, den ich kenne, weil du bist irgendwie so in der Lage aufzufangen, wenn ich dir sowas an den Kopf werfe und das macht nichts mit deiner Männlichkeit, mit deinem Ego, weil du einfach weißt, wer du bist und das ist ehrlicherweise mega stark und da gehe ich total mit. Und sie reflektiert auch und sagt, ihre Definition von Stärke und Männlichkeit war limitiert und ich fand das irgendwie cool.
Hat mir richtig gut gefallen.
Mhm.
Ich liebe deine Einordnung dazu. Diese Polarität, dass wir denken, man kann nur eins sein.
Mhm.
Verständnisvoll und gefühlvoll. oder dominant, durchsetzungsfähig und stark.
Das sehe ich nicht an.
Aber es ist ein Thema, was sich immer wieder durchzieht, ne?
Absolut.
Dass wir denken, beide Sachen gehen nicht zusammen. Mhm. Und das ist schlecht für Frauen und schlecht für Männer.
Ja, ganz genau. Und schlecht für Beziehungen, wie wir hier sehen.
Ja.
Was sie auf einmal für eine Angst entwickelt hat, die total unberechtigt war, weil er hat ihr gar nicht den Anlass so unbedingt gegeben. Ich glaube, der Anlass war wirklich einfach, dass er seine sensible Seite gezeigt hat, was ja voll schön ist. Und sie hat das auch gesagt, sie hat sich das ja eigentlich immer gewünscht, dass ein Mann so ist. Und jetzt hat sie das und es ist total ungewohnt.
Gunnar wirkt wie ein toller Typ. Das macht mir Angst.
Mir auch, weil das ist so selten so, dass ich wirklich so denke, ja, irgendwie ist es, ne? Aber.
Und es ist auch schon oft hier passiert, dass wir gesagt haben, jemand wäre ein toller Typ und dann auf einmal in der nächsten Folge hat er was ultra sexistisches gesagt.
Wir beobachten weiter, aber bisher finde ich den wirklich cool. Und weißt du, was ich mich noch gefragt habe? Vielleicht weißt du das oder vielleicht hast du eine Ahnung. Glaubst du, die machen dann so Prioritätenlisten, wen sie am besten finden und dann wird entschieden, wer mit wem weitergeht?
Ich glaube ja.
Ja, ne?
Mhm.
Habe ich mir auch gedacht.
Ich glaube, dass der Cast vom letzten Jahr das erzählt hat. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, aber so muss es ja sein, ne? Weil am Anfang waren es ja 30 Leute oder sogar mehr.
Ja, das muss ja irgendwie funktionieren und ich glaube, dass einfach vielleicht auch der Jubriel da die Josie oben hatte. Und die nicht bekommen hat.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Naja, auf jeden Fall, wir sind ja noch bei Josie und Gunnar.
Ich würde gerne über das Kinderthema sprechen.
Ist auch mein nächster Punkt hier. Kinderthema bleibt.
Das bleibt. Und ich bin da total konfliktet. Und ich würde wirklich gerne hören, was du dazu denkst. Denn was wir ja gesehen haben, ist, dass Gunnar sehr klar sagt, ich möchte keine Kinder. Das ist für mich auch eine ganz klare Sache. Da gibt es auch keine Diskussion mehr. Und sie schwankt irgendwie so. Und ich kann das Schwanken von ihr nicht richtig einordnen. Mhm. Weil einerseits klingt es für mich so wie, sie wollte das auf jeden Fall. Und in der letzten Folge hatte ich ein bisschen Angst, dass sie jetzt das, was sie eigentlich will, zurückstellt für einen Mann. Und das fände ich schwierig. Und ich glaube vor allem so ein großes Thema wie Kinder zurückzustellen wegen jemandem, den man kaum kennt, fände ich schon sehr schwierig. Wenn es meine Freundin wäre, hätte ich glaube ich gesagt, wow, denk nochmal drüber nach. Es gibt noch mehr Männer. In dieser Folge hat sich das aber ein bisschen gedreht, denn ich hatte das Gefühl, oder was sie mit uns geteilt hat, auch fand ich total spannend, denn alles, was sie sagt, macht ja so sehr klar, dass sie es schwierig findet zu trennen, inwieweit will ich Kinder wirklich aus tief, also weil ich das mir vorstellen kann und inwieweit will ich nur Kinder, weil die Gesellschaft mir das immer eingeredet hat und weil die sagt, ja, du bist eine Frau, du musst Kinder kriegen und der sagt ja auch, sie hat den Gedanken von keine Kinder nie zugelassen. Und da habe ich mir gedacht, es kann natürlich auch sein, dass wenn man einen Mann wie Gunnar trifft, dass das dann das erste Mal sein kann, dass man das wirklich zulässt und sagt, oh ja, das kann wirklich eine Option sein.
Ja, das ist ja auch ganz oft so, dass wenn sowas so ansozialisiert ist, dass wir einfach gar nicht mehr wissen, was wir wollen und wo wir uns da befinden können.
Aha.
Und da glaube ich, dass das einfach für viele weiblich sozialisierte Personen so ein Ding ist und das vielleicht dann auch so ein Gunnar eine Freiheit bietet, die sie vorher in sich nie zugelassen hat. Erinnert mich auch ein bisschen an queere Frauen. Da ist es oft so, dass ich gehört habe, dass sie, sobald sie mit einer Beziehung in einer Beziehung mit einer Frau sind, überhaupt gar nicht mehr wissen, ob sie zum Beispiel austragen wollen, wenn sie einen Kinderwunsch haben. Dass viele so diese Möglichkeit gar nicht gesehen haben, dass sie vielleicht gar nicht ein Kind gebären müssen, um Mutter zu sein. Und dann dadurch, dass sie queer sind, sich das ändert. Das habe ich echt schon richtig, richtig oft gehört. Und ich glaube, das ist so was Ähnliches, dass einfach wir oft durch diese Bilder nicht unterscheiden können, was wollen wir eigentlich von uns heraus und was ist patriarchaler Brainwash.
Mhm. Absolut. Also ich finde das ein richtig spannenden Gedankenprozess von Josie. Und ich finde es auch total spannend, da so zuzugucken.
Mhm.
Weil auch in der ersten Folge, jetzt so im Nachhinein, denke ich mir, wenn nicht irgendwas so sie an diesem kleinen Kinderthema so angezogen hätte, hätte sie einfach Tschüss sagen können. Weil
total.
Es gab ja noch andere Männer. Es gab ja Jubriel, der schon richtig Bock hatte. Und noch hatte die wirklich nicht viel investiert. Das war ja eins der allerersten Treffen mit Gunnar. Die hätte einfach Tschüss sagen können.
Und ich schätze sie auch bisher, ich bin auch gespannt, was wir weiter von ihr sehen, aber als so selbstbewusst ein und dass sie auch schon weiß, was sie möchte so generell im Leben, dass wenn sie jetzt ein klares Ich will aber Kinder haben hätte, dass sie dann schon gesagt hätte, ja, nee, dann passt das nicht. Aber so war es nicht.
Mhm.
Ja.
Ich kann trotzdem irgendwie, so richtig sicher bin ich mir aber trotzdem nicht, denn ich finde, das Kinderthema kommt schon auch dann sehr oft auf. Und da waren auch ein paar Aussagen, wo ich zwischendurch Angst hatte, ob sie nicht vielleicht doch innerlich die Hoffnung hat von, okay, vielleicht meint er es doch nicht so. Und vielleicht, wenn wir dann nur glücklich genug sind, vielleicht ändert er dann seine Meinung. Das wäre natürlich schade.
Das wäre schon auch ein bisschen meine Sorge, weil ich sehe sehr viel Gutes zwischen den beiden. Ich glaube, die können sehr gut kommunizieren und haben, also sagen jetzt schon so Aussagen, wo man wirklich Green Flag mäßig das einordnen kann. Also einer sagt, ich habe das Gefühl, ich spreche mit meiner besten Freundin. Ich glaube, das sagt Gunnar. Und dann sagt Josie, ich habe schon so ein Kribbeln, aber so ein sicheres, so ein ruhiges Kribbeln. Also ich finde, grüner können die Fahnen nicht wehen als das. Und dann sagt sie auch noch, oh mein Gott, ich dachte nicht, dass das für mich bestimmt ist, sowas Schönes und Ruhiges. Und das ist alles so, so schön, dass ich da wiederum dann doch da glaube, vielleicht ist es auch so, dass sie das Kinderthema dann wegschiebt, weil es jetzt gerade so schön ist. Und das könnte dann langfristig doch zum Problem werden.
Es gibt auf jeden Fall einen Antrag.
Es gibt einen Antrag und beide weinen.
Hat mir sehr gut gefallen. Und ich würde auch direkt gerne zum First Look gehen.
War süß, oder?
Es hat mir auch gut gefallen. Das Einzige, oder ich weiß nicht, ob es mir Sorgen gemacht hat, aber sie haben sich nicht direkt geküsst.
Ich habe hier stehen, kein Kuss.
Ja.
Ja, aber dann dachte ich auch wiederum, die Situation ist so aufgeladen. Ich weiß auch nicht, ob das so authentisch der Moment ist, wo du vielleicht dich das erste Mal küssen willst, auch wenn die Kameras draufhalten und so, ne?
Ja.
Ich dachte auch erst, ist das ein schlechtes Zeichen? Und dann dachte ich wiederum, ich glaube nicht, weil ich glaube, viele küssen da auch aus Druck. Weil sie denken, das ist sonst ein schlechtes Zeichen. Dann fand ich es irgendwie wieder cool, dass sie es nicht gemacht haben.
Und vielleicht auch aus, weil sie nicht wissen, was man sonst machen soll.
Ja, und dann fand ich wieder cool, dass die aber über diese Unsicherheiten und über diese Awkwardness der Situation auch einfach sprechen können. Weil ich glaube, das ist generell das, was die auszeichnet. Also er sagt, oh, ich weiß, dass das komisch ist und so, ne? Und du bist echt schön, aber irgendwie ist es, hier sind einfach zwei fremde Körper, obwohl wir so ein großes Vertrauen haben. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt.
Mir hat auch noch richtig gut gefallen, dass er noch einen Antrag macht. Das fand ich irgendwie eine tolle Idee, ne? Weil das so wahrscheinlich diesen Moment auch so eine Bestätigung nochmal an sie gibt, zu sagen, ja, ich möchte das immer noch, den ersten Antrag habe ich gemacht, als wir uns nicht gesehen haben. Und jetzt mache ich noch einen, jetzt, wo ich dich gesehen habe, wo ich auch dich von außen kenne. Und das fand ich irgendwie total schön. Und gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, schlau, denn das strukturiert den ganzen Moment ja so ein bisschen nochmal, ne? Weil dieses einfach dann voreinander zu stehen und nicht zu wissen, was sagen wir jetzt, das ist ja schon so weird.
Ist es.
Und dann kriegt man zumindest so ein bisschen Struktur, okay, wir machen jetzt den Antrag, da ist zumindest ein bisschen was zu tun, so, ne? Ein bisschen wie ein Kuss.
Das ist echt eine geladene Situation.
Man braucht Struktur. Ich will weitergehen zu Jan.
Ich auch.
Also, wir haben letztes Mal haben wir auch schon über den Jan gesprochen. Und ich habe so viele sehr widersprüchliche Gefühle zu dem, denn ich finde, er ist eine Maus. Er ist sweet. Ich mag, dass er sich so verletzlich zeigt. Und gleichzeitig sagt er Sachen, die ich wirklich so schwierig finde. Und er hat letztes Mal die Friendzone schon angesprochen und hier macht das jetzt wieder. Und ich finde, wir müssen da mal eben kurz drauf eingehen. Denn er sagt, er hatte bis jetzt im Dating Probleme, weil er der Mr. Nice Guy war, der einfach nicht aus der Friendzone rausgekommen ist. Und ich sage, wie es ist, das finde ich so eine Red Flag.
Das zu sagen, ne?
Auch das zu denken. Also die Gedanken sind frei. Ihr könnt es denken, wenn ihr wollt, aber ich finde es nicht okay.
Ja, weil da so dieser Gedanke hinter ist, dass Frauen eigentlich das Arschloch wollen, ne?
Das, aber noch viel mehr.
Erzähl mir.
Also ich finde so diese Beschwerde von Männern, dass die immer in der Friendzone, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, landen. Ich finde das so schwierig, denn das impliziert ja quasi, dass die Nähe und Nettsein als Tauschgeschäft verstehen, halt Nettsein gegen Sex oder Nettsein gegen Liebe. Aber Frauen sind ja halt keine Maschinen, wo man halt Nettsein reinsteckt und Sex rauskriegt. Und dieses ganze Konzept der Friendzone, ich finde das so problematisch, denn das ist ja generell gestützt auf dieser männlichen Anspruchshaltung, dass Frauen ihnen fürs Nettsein was schulden. Und das platonische Beziehung zwischen Männern und Frauen, die werden ja auch total abgewertet, weil die quasi so der Trostpreis sind, ne? Der Trostpreis, den man kriegt, statt dass sie so ein eigenständiger Wert sind. Denn ich kann euch sagen, eine Freundschaft mit Frauen, das ist das, was ihr haben wollen solltet. Das ist wirklich hervorragend.
Das ist das Beste, was einem passieren kann.
Aber das wird hier dann als Trostpreis dargestellt. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, wenn Frauen einen immer wieder in eine Friendzone, in Anführungszeichen, schieben, dann vielleicht, weil echte Anziehung und Selbstsicherheit und Eigenständigkeit voraussetzt und nicht so eine unterschwellige Erwartung. Denn Frauen sind ja nicht blöd, die checken das ja. Die checken ja auch, wenn du nur nett bist, weil du Sex mit denen haben willst. Manchmal nicht, aber oft. Und ich frage mich halt auch, was soll die Friendzone überhaupt bedeuten, ne? Denn eigentlich habe ich das Gefühl, dass es einfach die Situation ist, wo man die Erfahrung macht, dass eine Frau deine Anziehung nicht erwidert. Und das ist natürlich schade, aber das passiert im Leben. Das passiert allen. Aber anstatt, dass diese Männer das dann sagen und sagen, ja, da wollte mich einer nicht, die ich wollte, und das hat mich traurig gemacht, haben die dieses Konzept der Friendzone sich ausgedacht, in die eine Frau, die dann ungerechterweise schiebt, um halt ihr Ego zu schützen und die Schuld auf die Frau zu schieben.
Es passieren gerade kurz nach Silvester 1 Million Feuerwerke in meinem Kopf. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das stimmt ja komplett. Das ist ja kackendreist und auch dann die ganze Zeit in diesem Status zu verharren. Also das hatte ich schon unzählige Male und ich kenne sehr viele Frauen, die es schon unzählige Male hatten. So diesen einen Typen, der immer gefriendzoned war, der aber eigentlich alle wussten, dass wenn man Ja sagen würde, dass der sofort wollen würde. Und das heißt ja, dass das irgendwie auch nie ganz ehrlich ist. Also es ist ja dann diese ständige irgendwie, eigentlich will er doch was dafür bekommen. So, für eine Freundschaft dann ja auch noch.
Total. Der will Sex haben am Ende.
Ha.
Also das macht er ja zum Glück nicht.
In meinem Kopf waren das noch die armen Männer. Scheiße.
Das Patriarchat hatte ich wieder gebrainwashed, Franzi. Die machen nicht halt. Aber das Krasseste, und das macht der Jan hier nicht, ne, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, ist ja, dass dann oft das einhergeht mit so einem Selbstmitleid, dass man halt ein netter Typ ist und dass aber anscheinend Frauen nicht auf die netten Typen stehen. Aber wenn man nur nett ist, wenn man Sex haben will, dann ist man kein netter Typ. Und wenn man jemand anderen eine Freundschaft vorspielt, weil man Sex haben will, dann ist man kein netter Typ. Und dann kann man doch nicht sagen, oh ja, das liegt daran, dass die Frauen immer auf die Arschlöcher stehen.
Das ist mal was. Ja, krass, ne? Und was ich auch gedacht habe, ist, der ist ja einfach super unsicher in dem Ganzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt das ist, was auch abschreckt. Also bestimmt vielleicht auch dieses, was du gesagt hast, das Gefriendzonte, dass das so dieses unterschwellige, ich will was dafür, dass das Frauen spüren, aber eben auch die Unsicherheit, weil unabhängig vom Geschlecht und unabhängig von Geschlechterrollen ist natürlich einfach Selbstsicherheit sexy. Mhm. Ganz eindeutig und nicht jetzt so eine Ego-Selbstsicherheit, also da würde ich nicht mitgehen und ich glaube auch viele, viele Menschen nicht, aber so ein gewisses, ich weiß schon, dass ich wertvoll bin, und bin jetzt nicht so needy, bitte nimm mich mäßig. Mhm. Das ist halt was glaube ich auch abschreckend wirken kann. Und da kann ich mir vorstellen, dass das bei ihm passiert, weil er das ist ja so ein großes Thema. Also ich habe noch gedacht, er sieht ja echt gut aus, aber ich kann mir echt vorstellen, dann sobald das durchkommt, haben dann doch viele keine Lust mehr, weil du willst dich ja nicht kümmern, du willst ja nicht jemanden heilen, du möchtest ja eine Beziehung auf Augenhöhe.
Mhm.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Also ja, ich hoffe, dass er das mit der Friendzone nicht auf seinen Dates erzählt hat, aber jetzt in diesem Date mit Loan, er spricht ja auch ganz explizit mit ihr darüber. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf einem Date wäre mit jemandem, der darüber redet, dass er immer in der Friendzone ist, das wäre für mich, also alle meine Alarmsignale würden angehen. Ich würde das Date sofort abbrechen und gehen.
Nach dieser Podcast-Folge meine auch.
Und selbst wenn ihr nicht dann geht, ne? Ich würde schon sagen, wenn jemand dieses Konzept mit reinbringt, ich würde da auf jeden Fall mal nachfragen, ne? Nachfragen, wie meinst du das? Was genau ist diese Friendzone? Und ich würde auch mal nachfragen, wie sich das unterscheidet, diese angebliche Friendzone, zu einfach dieser sehr weit verbreiteten menschlichen Erfahrung, dass man sich manchmal in Leute verliebt, die das nicht erwidern.
Ja.
Das ist so.
Und dann muss man ja eine Entscheidung treffen. Ist das für mich okay, wenn das platonisch bleibt? Oder brauche ich gerade gar nicht mehr Freunde, weil eigentlich habe ich genug Freunde, aber ich schaffe mir doch nicht viele Freundinnenschaften an, wo ich eigentlich die ganze Zeit hoffe, dass ich am Ende doch Sex bekomme. Nein, nein, nein.
Jan, ich möchte ihm trotzdem noch eine faire Chance geben.
Ich auch, irgendwas gibt er mir auch. Also ich finde auch schön, wie Luan sich hier öffnet und habe das Gefühl, die können echt gut miteinander sprechen. Ich fand spannend, dass sie nicht sagen wollte, dass sie Vietnamesin ist. Kann es aber nachvollziehen, dass sie vielleicht auch so ein bisschen Angst hatte vor Racism oder von einer negativen Reaktion. Und da habe ich an der Stelle eine Account-Empfehlung, nämlich Hamidala. Kennst du die?
Nee.
Die macht sehr coolen Content, ganz generell, und hat jetzt neulich bei einer Doku mitgemacht. Die heißt Endlich sichtbar, von Vietnam nach Deutschland. Und da geht es viel um die Unsichtbarkeit von vietnamesischen Menschen hier in Deutschland, weil das ist ja eine Gruppe, über die wir sehr wenig Repräsentation haben, und genau das ist die Diskriminierung, dass sie eben so unsichtbar sind. Also viele Menschen essen gerne vietnamesisch, haben aber ansonsten überhaupt keine Ahnung von der Kultur und werden so nicht wahrgenommen, und genau darum geht's in der Doku, um Leute, die dann auf einmal total zum Star werden in Vietnam und dann merken, wie es ist, sozusagen ein Gesicht zu haben und wirklich wahrgenommen zu werden als menschliches Wesen. Fand ich sehr, sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was auch die Luan begleitet. Ohne ihr was zu unterstellen zu wollen, hatte ich aber das Gefühl bei der Aussage, dass sie eigentlich das eben nicht sagen wollte, dass sie vietnamesisch ist.
Mhm. Ich würde gerne weitergehen zu Andy mit Celia.
Ich will noch eine Sache sagen.
Ja, bitte.
Ich habe das Gefühl beim Jan, dass es auch so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist mit seiner Unsicherheit.
Oh ja.
Ne? Dass er so denkt, er ist eh nie gut genug für um eine Beziehungsperson für irgendwen zu sein. Dann kommt diese Unsicherheit, er trägt sie total nach außen oder Menschen spüren sie und dadurch landet er genau da wieder. Also er geht ja schon nicht mit dem Selbstbewusstsein rein, dass er für jemanden wirklich Dating-Material ist.
Mhm.
Ja.
Ja. Jan, jetzt aber zu Andy und Celia.
Bitte.
Oder generell zu Andy, diese ganze Andy-Gate-Sache. Die zieht sich hier weiter. Also, erstmal, Andy und Celia. Die haben eine Konversation über klassische Rollenverteilung und die fand ich wirklich aufschlussreich. Und ich habe das Gefühl, dass wir da ganz viel über den Andy lernen. Denn sie fragt, ob er sich klassische Rollenverteilung vorstellt. Und er antwortet darauf und eigentlich sagt er nichts. Denn er,
das ist sein Ding.
Das ist sein Ding. Er sagt irgendwie, ja, wenn man eine Familie hat, will man ja auch da sein. Und also er sagt viel, aber es ist nicht so wirklich ein Inhalt drin. Denn eigentlich, was er sagt, hat auch nicht so wirklich mit Rollenverteilung zu tun. Was er sagt, sind eigentlich eher so Standardfloskeln und es kann alles sein. Und erst, als sie dann sagt, ja, ich will gerne zu Hause bleiben, dann bestätigt er das und sagt, ja klar, das Kind braucht die Mutter. Und in dieser Situation hatte ich aber schon das Gefühl, wenn sie jetzt auf Gleichheit gepocht hätte, also auf so, ja, wir teilen uns das 50-50, dass er dann auch gesagt hat, ja klar, genau so machen wir das. Und ehrlich gesagt, schmälert das total mein Vertrauen in Andy.
Bin ich ganz bei dir. Und dann sagt er aber auch, voll schön, dass du bestätigst, was ich sage. Also man hat einfach den Eindruck, um jeden Preis möchte er Verbindung herstellen. Auch wenn das bedeutet, dass er dann nicht authentisch er selbst sein kann und gucken kann, was braucht er eigentlich gerade. Also eigentlich ein sehr ängstliches Verhalten.
Und ich habe da auch nochmal so an dich gedacht, weil du letztes Mal ja auch schon gesagt hast, dass wenn so drei so unterschiedliche Frauen alle sich so nah zum Andi fühlen, dass das schon auch dafür sprechen kann, dass er halt einfach allen einfach das sagt, was sie gerne hören möchten. Und diese Konversation hat sehr in diese Theorie für mich reingepasst.
Total. Und ich finde, das passt ja einfach zu allem, was wir auch weiter in der Folge über das ganze Andy-Gate sehen, ne?
Mhm.
Also Jasmin kommt jetzt zurück, enters the chat. Und er sagt, er hat Herzklopfen mit ihr und das Gefühl, verknallt zu sein. Nachdem er Celia im Date davor ja gesagt hat, er hätte gern ein Special Date mit ihr.
Ich weiß nicht genau, was das ist.
Ich auch nicht. Das hatten wir noch nie bei Love is Blind.
Okay, vielleicht hat er sich das ausgedacht. Oder vielleicht sowas, wo, ja, ich weiß es nicht.
Nein, weißt du, was das bestimmt ist? Die Verlobung. Da machen die doch immer, dass sie denn irgendwelche Geschenke und so liefern lassen.
Okay.
Vielleicht wollte er sich schon mit ihr verloben.
Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war es ein Commitment, was er an Celia gegeben hat. Und dann im nächsten Date hat er auf einmal Bock auf Jasmin.
Und sagt ihr, er hat Herzklopfen. Sie sagt, sie hat es auch. Und die haben das Gefühl, verknallt zu sein. Und ihm wird dann klar, er will nur sie. Und dann sagt er etwas. Und da haben wirklich alle Alarmglocken in mir geklungen. Nämlich, ich wollte dir, Jasmin, etwas vorschlagen. Aber ich wusste nicht, wie du zu mir stehst. Und dann habe ich halt eine andere gefragt, ob sie mit mir aufs Special Date geht. Das fand ich schon wirklich, wirklich schwierig. Weil nur nach dem zu gehen, wo du denkst, dass du gerade eine Resonanz bekommst. Also offensichtlich spielt das mit. Man möchte natürlich auch gewollt werden. Aber nur danach zu gehen und dann die Frauen so austauschbar irgendwie zu behandeln und zu sagen, ja gut, dann frage ich halt eine andere, weil bei der weiß ich es jetzt noch nicht, ist schon einfach ein Verhalten, was nicht so integer irgendwie ist. Ne? Und das ist ja auch das, was du eben meintest, dieses redet ja den Leuten einfach nach dem Mund, damit er nicht zurückgewiesen werden kann, ist so ein bisschen das Thema, ne?
Man könnte es auch ein bisschen netter noch betrachten. Mhm. Nicht, dass man das muss, aber wenn man möchte, könnte man natürlich sich auch fragen, geht es dem Andi darum, was er wirklich will? Geht es ihm darum, zu finden, welche Frau er möchte? Oder geht es ihm darum, wer will mich?
Ja.
Und es wirkt sehr, als würde es jetzt erstmal darum gehen, wie finden die mich?
Total. Und das ist einfach sehr ängstlich in der Bindung. Und das ist ja auch nichts, was ich verurteile oder so. Das ist ja was ganz Menschliches, dass man ängstlich wird in Bindungen. Aber es ist halt sehr stark. Und durch das so starke finde ich einfach nicht so vertrauenswürdig im Dating.
Mhm. Bin ich bei dir.
Denn wenn du nur darauf guckst, wer will mich, dann ist es halt einfach auch so wechselhaft, wie es da ist in der Situation.
Ja. Die Jasmin hatte davor aber auch noch ein Date mit Dustin, wo sie ihn abgeschossen hat.
Obwohl er Berlin für sie verlassen würde oder für die Liebe.
Ja, absolut. Also Jasmin stand eigentlich davor noch zwischen Andy und Dustin.
Mhm.
Und dann gibt es diesen Moment, wo er ihr gesteht, dass er sie will.
Mhm.
Und sie sagt, in diesem Moment hat sie gefühlt, dass er nicht der Richtige ist, weil sie nicht direkt durch den Pott springen wollte auf die andere Seite.
Ja, tat mir irgendwie leid. Ich fand den Dustin ganz cool. Wir haben jetzt nicht so viel von ihm gesehen, aber ich hatte erstmal ein ganz gutes Gefühl.
Ja, ich war natürlich auch traurig, weil ich gerne ein Liebesdreieck gehabt hätte. Ich dachte, wenn Jasmin jetzt mit Dustin in diese in den Urlaub fährt und dann Andy mit Celia, da hätten wir natürlich viel Potenzial gehabt, für was sich entwickeln könnte. Deswegen war ich ein bisschen traurig. Aber okay, man kann nichts machen. Und was ich auch spannend fand, ist, dass sie in diesem Frauenraum, dann danach, nach ihrem Date mit Andy, wo Andy auch sagt, er will mit ihr durchbrennen, fragt, wer datet noch den Andy? Und zwei Frauen sagen ja.
Das ist doch krass.
Und ich habe mich auch gefragt, ob die das vorher nicht wussten, ob die vorher nicht, also die haben doch sonst auch nichts anderes über, also nicht, dass sie nichts anderes haben, über was sie sprechen können, aber wenn die da alle tagelang sind und den ganzen Tag nur daten, tauscht man sich nicht aus und sagen so, ja, ich fand Andy cool oder, hat mich auf jeden Fall erstmal verwundert, kann ich sagen. Aber eine von den Frauen, die Andy auch daten, ist Nadja, die hat dann auch noch ein Date mit Andy. Aber auf diesem Date geht es gar nicht mehr um die beiden, sondern Andy instruiert sie, Celia, die er ja auch noch datet, die jetzt zu diesem Special Date eingeladen hat, einen Brief zu geben.
Das fand ich schon krass. Also ja, es geht nicht mehr um sie. Also die einzige Erklärung, die er liefert, war vom Bauchgefühl her, denke ich, dass das nicht unser Weg ist, dass wir den Weg nicht weitergehen. Das ist ja nichts. In dieser Aussage steckt überhaupt nichts. Außer, dass wir den Weg nicht weitergehen, sagt mein Bauchgefühl. Nicht mal mein Bauchgefühl sagt mir, ich passe nicht gut zu dir oder wir passen nicht gut zusammen, sondern dass wir den Weg, also so nach dem Motto, das Schicksal würde entscheiden, bei uns ist es doch nicht so. Fand ich so leer, die Aussage. Und dann diese Briefaktion natürlich unmöglich, weil ich es einfach feige fand.
Es ist unfassbar feige. Und es ist ja auch eine totale Form, also der delegiert die ganze Verantwortung ja eigentlich an Nadja, die er davor ja auch noch gedatet hat. Denn er erklärt ihr ja ein bisschen, was irgendwie los ist, mehr oder weniger. Und in diesem Brief, den sie Celia überbringen soll, steht ja nur sowas wie, es tut mir leid. Oder zumindest ist das nur, was wir mitkriegen. Das heißt, er ist ja quasi davon ausgegangen, dass Celia ihr das erklärt. Und in seinem Brief sagt er nur, es tut mir leid.
Ja, und überhaupt eine Frau, die du gerade datest, zu instruieren, eine andere Frau abzuschießen.
Das ist schon
das geht gar nicht. Das ist wirklich abgebrüht. Und ich habe den Brief, ich habe natürlich das angehalten, um den Brief lesen zu können.
Oh.
Er schreibt einfach nur, die Nachricht, die du von Nadja bekommen hast, war bestimmt nicht leicht für dich. Es hätte gut passen können. Es sind am Ende Impulse und Emotionen, die entscheiden. Ich hoffe, du verstehst mich und bist nicht böse. Ich hoffe, dass die Entscheidung richtig ist für uns beide. Das ist der Brief.
Wow.
Da steht ja auch schon wieder gar nichts drin.
Celia ist offensichtlich wütend. Sehr wütend. Das kann ich total gut verstehen. Und ich finde, diese ganze Aktion, das passt ja schon auch wieder zu diesen Commitment-Issues, ne? Denn so diese ganze Distanz und Unklarheit und diese indirekte Kommunikation, das hilft ja auch sehr dabei, so unangenehme Gefühle und auch Verantwortung so zu vermeiden. Aber gleichzeitig kann er so sein Selbstbild als ein toller Typ total aufrechterhalten.
Und ich glaube, das ist ihm ganz generell sehr wichtig.
Mhm, habe ich auch das Gefühl. Also wow, es war einfach eine unterirdische Aktion.
Mhm.
Krass.
Gehen wir mal in Folge 4.
Ich habe in Folge 3 noch Jubel und Wendy.
Ach ja, klar, über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Nee.
Also ich habe das Gefühl, bei dem schlägt total die Vermeidung an.
Beim Jubel?
Mhm. Der fühlt Druck. Wenn Leute schon sagen, sie fühlen Druck, da weißt du schon Bescheid, die sind im vermeidenden Modus. Und die ist halt all in, die Wendy. Und er sagt, dass sie toll so ist, wie sie ist. Aber sagt dann auch schon so Sachen wie, ja, wir haben ja noch ganz viel Zeit und so, ne, wo man merkt, okay, er versucht gerade Raum für sich zu schaffen und das ist erstmal voll okay. Denn Kennenlernen ist ja nun mal einfach dieser Tanz aus Nähe und Distanz und es ist auch okay, dass in dem Moment, wo es real wird, wo die sich verloben, wo die sich bald treffen werden, vielleicht so dieses, boah, ich brauche gerade mal einen Raum, um das zu verarbeiten, ein bisschen anschlägt. Und die Begegnung fand ich erstmal eigentlich ganz süß. Du?
Ah, du meinst der First Look von den beiden?
Mhm.
Ja.
Ja.
Also, ich hatte das Gefühl, er wirkt nicht so happy und sie möchte happy sein.
Das fasst es sehr gut zusammen. Er sagt ja auch, ich bin verlobt, aber ob ich verliebt bin, bleibt ein Geheimnis.
Mhm.
Ist halt auch schon mal eine Aussage, ne?
Ja, also ich hatte ein ganz schlechtes Bauchgefühl dabei.
Ja, auch weil die Sachen, die sie sagen, nicht so ganz mit der Mimik zusammenpassen, ne? Er sagt, du siehst gut aus, sieht aber sehr angespannt aus.
Ja.
Die sagen, die fühlen sich wohl miteinander. Ich weiß nicht. Aber die haben auch geflüstert, das fand ich noch spannend. Dass sie in so einem Moment, also ist ja überhaupt nicht nötig. Die Mikrofone laufen ja eh mit. Und dann dachte ich noch so, hä, wieso flüstern eigentlich Menschen, wenn es überhaupt nicht nötig ist? Und da habe ich ein spannendes Paper gefunden von Krillo 2004.
Aha.
Ja, es ist eine super simple Studie gewesen. Die haben einfach Leute gefragt, so, warum flüstert ihr was? Warum macht ihr das? Und 24% haben gesagt, um niemanden zu unterbrechen. Und 22%, um eine geheime Nachricht zu übermitteln, die nur spezifisch für diese Person ist. So auch, was man sich halt vorstellt, warum Menschen flüstern, dass es halt leiser ist, dass andere es nicht mitbekommen. Aber auch eine gewisse Prozentzahl haben gesagt, dass sie damit die Zugehörigkeit zu dem Adressanten bestätigen wollen. Willst du raten, wie viel?
Oh, ich könnte jetzt errechnen, wie viel noch fehlen, ne? Irgendwas mit 20%?
Ja, 17%.
Ah.
Fand ich
flüstern ist intim.
Das ist es. Du nimmst aber jetzt hier die Schlussfolgerung vom Paper schon vorweg. Genau. Dann sagen aber auch 14%, dass es so eine spielerische Begegnung initiiert und dass es einfach Spaß machen kann. Fand ich auch noch spannend. Und 11% sagen, sie flüstern, um die Neugierde in anderen zu wecken, weil das irgendwie so ein bisschen so den Spice reinbringt. Und die AutorInnen flüstern, dass es eben viele dieser Dinge, die da genannt werden, so in die Richtung Privatsphäre, Geheimheit und Intimität einer Bindung gehen, dass sich vieles so darum dreht und dass das deswegen Flüstern vielleicht Bindungen auch stärken kann und Menschen das deshalb machen und dass man das deswegen auch, so habe ich das jetzt mal geschlussfolgert, auch mal machen kann, wenn eigentlich Tonbänder eh mitlaufen oder sogar wenn man zu zweit ist und schwierige Themen bespricht, einfach weil es vielleicht nicht immer nur die Funktion hat, dass andere einen nicht überhören, sondern es auch Bindung schafft.
Mag ich. Wir haben hier so viele praktische Date-Tipps. Letztes Mal haben wir schon festgestellt, was man auf einem Date fragen sollte. Jetzt können wir uns aufschreiben, auf einem Date auch mal was zuflüstern.
Einfach mal kurz ein bisschen, ne?
Spicy.
Mhm.
Kann ich mir gut vorstellen. Mein Kopfkino ist an.
Und damit gehen wir in Folge 4. Nein?
Absolut. Die startet bei mir mit Jan und Loan. Ach nee, wir brauchen erstmal eine Mainplot-Summary.
Ich bitte dich.
Los geht's.
Die startet auch mit Jan und Loan. Denn Jan und Luan verloben sich und Celia konfrontiert Andi mit seiner feigen Nummer. Die erste Begegnung zwischen Jan und Luan ist nett bis cringe und Andi und Jasmin verloben sich mit Luftballons und ihr Zusammentreffen ist leidenschaftlich begeistert. Dann geht es in die Flitterwochen und der Anxious Avoidance-Tanz muss ausgetanzt werden. Und Jan gefallen Lorans Looks so überhaupt nicht. Jubriel hat jetzt keine Lust mehr auf Reden oder auf Wendy.
Perfekte Zusammenfassung. Jan und Loran. Ich habe nicht verstanden, was Jans Problem ist. Denn irgendwie, also wir sehen auf diesen Dates, er hat irgendwie Angst und irgendwas ist auch mit ihm. Aber ich habe nicht verstanden, was ist. Hast du es verstanden?
Ich habe diesen Spruch mit auch, ob seine Angst größer ist als seine Zuversicht, nicht ganz verstanden. Ich fand das dann erstmal süß, dass er sagt, aber du hast mir bewiesen, dass ich keine Zweifel haben muss und dann den Antrag mit zittriger Stimme macht. Aber ich habe echt das Gefühl, und das haben wir auch schon letzte Folge gesagt, der steht sich krass im Weg, der ist so verkopft und redet auch so viel. Also der redet ja so hochgestochen immer, dass ich das Gefühl habe, dass das ihn auch so ein bisschen am Fühlen hindern könnte. Weil so ganz versteht man ja auch gar nicht, worauf er hinaus will. Und ich glaube, es wäre echt was anderes, wenn er sagen würde, einfach nur meine Angst nicht genug zu sein, ist einfach so groß, dass ich, glaube ich, gar keine Bindung aufbauen kann. Ich meine, es wäre wahrscheinlich auch einfach zu ehrlich, aber ja.
Du fasst es gut zusammen. Ich habe auch das Gefühl, dass das das Problem sein könnte.
Mhm.
Und trotzdem fragt er sie. Sie sagt ja.
Mhm.
Und dann sehen sie sich das erste Mal. Und es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich für eine Situation halte. Ich sag dir kurz, was ich denke oder meine verschiedenen Gefühle und du sagst mir, was du denkst.
Mhm.
Also, die haben sich auch nicht geküsst. Bei den beiden habe ich es eher als was Negatives gedeutet.
Mhm. Ich auch.
Und irgendwie ist es cute und gleichzeitig kommt ja auch diese verhängnisvolle Musik, wo ich natürlich denke, okay, Netflix würde uns sagen, dass es hier jetzt nicht alles so ganz in Ordnung ist. Und die sagen beide nicht so die positiven Sachen. Also er sagt, er war überrascht von ihrem Dekolleté.
Mhm.
Was heißt, er fand es nicht cool. Und sie sagt, sie hätte ihn nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, das sind beides nicht so positive Sachen. Ne?
Nee.
Und ich fand das schade, weil ich habe die bis zu dem Zeitpunkt irgendwie geschippt, trotz allem, weil ich dachte, sie ist so lieb und so auffangend, dass sie vielleicht sogar diesen riesen Schisshasen auffangen kann. Nicht, dass sie müsste, aber dass das vielleicht trotzdem irgendwie was sein könnte. Und ab dem Moment war das natürlich total vorbei mit dem Schippen, leider. Weil die Begegnung echt cringe war. Sie hatte ja auch vorher schon Angst, dass sie ihm nicht gefällt. Und ich glaube, dass das so ist, aber dass sie sich gegenseitig auch einfach optisch nicht gefallen.
Das und ich glaube, das war, dieses Dekolleté war für ihn auch einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube, der ist eher ein konservativer Typ, ne?
Spricht nicht für ihn, finde ich.
Nee. Ich weiß es nicht. Jeder kann natürlich Klamotten toll finden, wie er möchte.
Oder schon.
Sie, ne? Das ist natürlich alles in Ordnung. Und es war auch ein großes Dekolleté, ne? Menschen haben verschiedene Präferenzen. Das würde ich ihm jetzt erstmal gar nicht so. Aber ich finde spannend, dass du die vorher cute fandest. Mhm. Also ich fand ehrlich gesagt deren Gespräche und offensichtlich, ich muss nochmal sagen, wir sehen ja nur ganz wenige Ausschnitte davon, ne? Keine Ahnung, was da sonst noch passiert ist. Aber das, was wir gesehen haben, ging es für meinen Geschmack die ganze Zeit nur um ihn oder halt einfach sehr viel um ihn und es ging die ganze Zeit um seine Unsicherheiten und um, dass er immer in der Friendzone ist und dass er irgendwie Angst hat und er ist sich irgendwie unsicher und alles, also darum ging es die ganze Zeit und Lorans Aufgabe war irgendwie, das aufzufangen, aber über sie haben wir nichts gehört.
Nee, also zumindest sehr viel weniger, das stimmt. Das ist auch total negativ. Trotzdem dachte ich irgendwie, die sind beide so zart und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, die könnten vielleicht doch was sein.
Ich habe mich auch gefragt beim Jan, möchtest du denn jetzt sie? Möchtest du sie? Magst du, wer sie ist?
Hm.
Oder magst du, dass sie dich möchte?
Ja, das war auch meine Frage.
Ja, weiß ich nicht.
Unangenehm irgendwie.
Unangenehm. Okay, aber lass uns weitergehen. Was auch noch in dieser Folge passiert, sind Celia und Andy. Da gibt's ein Gespräch. Ich liebe natürlich die weibliche Wut. Ich liebe, dass sie diese Chance hat, das alles mal rauszulassen, dass sie ihm das so klar sagt. Er sagt, er will es nicht annehmen, dass es schwach von ihm war. Hat mich nicht so gewundert, das passt ein bisschen in mein Bild von ihm.
Ja, mich hat halt daran total genervt, dass er das so darauf schiebt, dass sie jetzt enttäuscht ist, dass er sie nicht will. Mhm. Und ich habe wirklich bei ihr den Eindruck, darum geht's ihr gar nicht. Es geht ihr darum, dass sie das respektlos fand und feige und ihm das sagen will. Und das sagt sie auch ganz klar, dass in dem Moment, wo er sich so verhalten hat, ihr klar war, die könnten eh kein Match sein, weil das einfach kein reifes Verhalten ist. Und das hat mich natürlich genervt, dass er das wieder dann darauf schiebt, okay, die Frau, die ist jetzt so verletzt, weil ich sie nicht will, weil es das meiner Meinung nach überhaupt nicht war und auch nach allem, was sie sagt ja auch literally, ich frühstücke den, fand ich wirklich nur witzig. Jasmins Reaktion an dem Ganzen fand ich allerdings schwierig.
Erzähl mir.
Die sagt, ich kann die Mädels zwar verstehen, aber ich bin nicht hier, um Freundinnen zu finden, sondern einen Mann. Und es geht nicht darum, dass sie sich jetzt damit allen anfreunden muss, um jeden Preis. Das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist eher, ein Mann, der sich gegenüber anderen Frauen so verhält, der wird sich auch dir gegenüber so verhalten. Das heißt, ja, du weißt, ich bin eh immer Fan von Frauenverbindungen, aber darum geht es noch nicht mal nur. Ne? Also es ist für mich auch wirklich dieser Punkt, dass man hellhörig werden muss, wenn Männer einem zeigen, dass sie andere Frauen scheiße behandeln.
Mhm.
Das, ja, hat mir nicht gefallen.
Ich kann das schon nachvollziehen, dass sie das gerne glauben möchte, dass der Fehler jetzt so an den anderen Frauen liegt und nicht am Andi. Denn immerhin ist kurz davor, den zu heiraten oder sich mit dem zu verloben. Aber ja, da sollte man, aber das wird Frauen halt abtrainiert, ne? Das wird Frauen abtrainiert. Das wird, wenn wir einen Mann sehen, der Frauen schlecht behandelt, dann sind wir so schnell daran zu sagen, es liegt an der Frau, die war nicht die Richtige, die war die Falsche, deswegen ist er so kacke. Aber mit mir, da wäre der anders.
Mit mir würde der nie über einen Brief feige Schluss machen.
So ist es einfach nicht.
Nee.
Sie sagt aber trotzdem noch, sie hat Angst, an einen Schwätzer zu geraten.
Mhm.
Der nur viel redet, aber wo es nicht so viele Taten gibt. Und da habe ich mir gedacht, die Vibes gibt der Anime ein bisschen. Trotzdem verloben sie sich. Es kommt zum First Look. Sie sehen sich, die küssen sich direkt.
Ja, und irgendwie fühle ich sie nicht. Ich habe in dem Moment gedacht, dass die mich irgendwie so ein bisschen an Elias und Alina erinnern aus der letzten Staffel.
Ah.
Ich weiß auch nicht genau, woher das kam. Aber ja, vielleicht auch einfach so daran, dass ich das Gefühl habe, es ist sehr gewollt. Die wollen einfach unbedingt jetzt beide, dass das eine große Liebe ist.
Mhm.
Und das war mir dann alles so zu sehr in Bildern gedacht. Also er sagt dann auch, wir haben so eine schöne Reise, deine Augen, deine Seele und so. Und da dachte ich einfach, hast du Chatty gefragt nach Sachen, die du jetzt zu einer Verlobung sagst? Hast du einfach Chatty gefragt, so, ja, was sage ich, wenn ich jetzt meine Verlobte das erste Mal treffe? Und dann hat es dir Reise, Augen und Seele ausgespuckt? Habe ich nicht gefühlt.
Ich habe noch was Gemeineres.
Sag mal.
Ich glaube, dass er diese Sprüche schon lange, bevor es ChatGPT überhaupt gab, sich zurechtgelegt hat. Und ich glaube auch nicht, dass es das erste Mal ist, dass er sowas sagt.
Mhm.
Andi, Mensch. Auf jeden Fall haben wir jetzt die ganzen Paare. Und der Urlaub geht los. Alle fahren nach Kreta. Es sind 5 Paare. Und wir sehen die das erste Mal so ein bisschen in der freien Wildbahn. Und das finde ich spannend. Die ersten, die wir sehen, sind Josi und Gunnar. Das fand ich ein bisschen so weit so unspektakulär, ne? Also dieses Kinderthema scheint immer noch ein Ding zu sein. Und ich habe mich da gefragt, ich hätte gerne mehr von ihm irgendwie gesehen. Also einerseits sagt er ja immer, ja, das ist halt so bei mir.
Mhm.
Und ich frage mich aber, ob er sich nicht auch zwischendurch fragt, okay, nehme ich ihr jetzt vielleicht was, was sie wirklich will? Oder diese Zweifel in ihm sehen wir irgendwie nicht. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ne? Das zu denen. Dann haben wir noch Konstantin und Jessi. Finde ich eigentlich ganz süß.
Er hat schon ihre Initialien tätowiert.
Perfekt. Und ein bisschen nicht so ein idealer Moment fand ich, als er versucht, ihr das Rauchen auszureden.
Ja, da müssen wir irgendwie nochmal drüber sprechen.
Ja. Ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Mhm.
Ich habe ja viele Jahre wirklich sehr intensiv geraucht. Wenn da jemand das versucht hätte, dann wäre das für mich ein richtiger Dealbreaker gewesen.
Mhm.
Denn was Jessi sagt, das stimmt, ne? Man muss selber dafür bereit sein.
Das stimmt auf jeden Fall. Dass das für ihn aber nicht geht, kann ich schon nachvollziehen.
Ja, das kann ich. Ja, ich verstehe das auch. Ich glaube, bei einem anderen Mann hätte ich es noch schlimmer gefunden.
Mhm.
Mit der Geschichte von ihm kann ich es schon verstehen.
Total. Und eine Person, die du liebst, du möchtest ja auch einfach nicht, dass die aktiv dafür sorgt, früher zu sterben.
Total.
Ist schon irgendwie, also ich kann das ehrlicherweise nachvollziehen, kann aber auch, also bin da immer so zwiegespalten mit dem Rauchen, weil ich denke, ja, es muss aus einer Person selber kommen und gleichzeitig beeinflusst das aber ja auch eine Beziehung und so. Mhm. Also er kann da schon auch Grenzen und Ansprüche haben an dem, was er halt sucht. Bei ihm ist es auch so, dass er so ein bisschen langsam den Druck fühlt. Aber ich glaube, er ist ganz gut darin, den auch zu äußern und den auch als Teil des Prozesses zu sehen. Und das finde ich irgendwie schön. Er sagt auch, ja, Moment mal, du kennst diese Frau nicht, dass das manchmal so anschlägt. Ist ja einfach total nachvollziehbar, dass sie sich da irgendwie so ein bisschen auch finden müssen.
Total. Lorne und Jan.
Ja, er fühlt sich underdressed neben ihr. Thema Kleidung.
Finde ich süß, dass er seine Unsicherheit dazu teilt.
Ja? Ist es seine Unsicherheit oder will er sie verändern?
Nee, das habe ich nicht so empfunden. Ich hatte auch das Gefühl, dass er so ihre Sachen durchguckt. Das wirkte schon ein bisschen so wie ernsthaftes Interesse. Und auch, als er fragt, wie man die Sachen miteinander kombiniert, fand ich schon irgendwie niedlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich unsicher fühlt, weil er Angst hat, dass er vielleicht dann nicht genug ist. Das scheint ja ein Thema zu sein, generell für ihn, aber dass er vielleicht auch nicht genug ist, was so sein Outfit angeht. Und dass er vielleicht neben ihr dann nicht gut genug aussieht, dass sie ihn nicht stylisch genug findet. Und ich hatte das Gefühl, dass er ihr das dann im Pool sagen will. Und das fand ich irgendwie auch so sehr ehrlich, dass er dazu steht.
Mhm. Ist eine Perspektive, die ich auf jeden Fall wohlwollend finde.
Ja, sag mir deine. Ich liebe ja, wenn wir da unterschiedlich sind. Du kannst ja heute der Bad Cop sein.
Ja, er sagt ja, dass er dachte, dass sie Blusen- und Blümchenkleid trägt.
Mhm.
Was für mich eine klare Kategorie ist von eher eine unscheinbarere Frau.
Mhm.
Und da hatte ich den Eindruck, oh mein Gott, nicht, dass er das Gefühl hat, wenn er eine starke Frau neben sich hat, die ihm nicht unscheinbar ist, dass das ihn irgendwie kleiner macht und dass er deswegen möchte, dass sich eine Frau ein bisschen unscheinbarer macht. Das hat mir nicht so ganz gefallen, muss ich ehrlich sagen. Wenn es nur um seine Unsicherheit geht, aber fair, das sehe ich schon den Punkt. Wenn es darum geht, sie verändern zu wollen, ist es nicht fair.
Ja, ich sehe deinen Punkt total. Denn dieses mit den Blümchenkleidern, das ist mir gar nicht so im Gedächtnis geblieben. Aber jetzt, wo du das sagst, muss man sich auch fragen, warum hat er sich das vorgestellt, ne? Denn so diese Lücken, diese Informationslücken, die wir haben, füllen wir ja schon meistens mit Sachen, die wir uns wünschen.
Ja, das heißt, er möchte eine Frau im Blümchenkleid.
Vermutlich, und, ja.
Die wahrscheinlich einfach ein bisschen unscheinbar aussieht.
Weil damit das könnte er auf sich, jeden Fall gut sein.
Ja, damit er sich wahrscheinlich nicht so unsicher fühlt. Und ja, da ist wieder der Punkt, nein, das ist deine Unsicherheit. Du musst daran arbeiten. Was ich auch spannend finde, ist einfach nach wie vor das Thema Anziehung zwischen den beiden. Und Lorne sagt, dass sie denkt, dass Anziehung durch den Charakter kommt. Und dass er eigentlich, sagt auch wieder, dass er eigentlich gar nicht so ihr Typ wäre. Er sagt, dass er sie wunderschön findet, aber sich halt nicht zu ihr hingezogen fühlt. Da habe ich mich nochmal gefragt, ist das denn eigentlich so wichtig, ne? Weil ich meine, ich bin ja häufig so Team von, ich weiß nicht, ob das wirklich so, so wichtig ist, dass eine riesen Anziehung am Anfang ist, weil ich auch glaube, dass sich das aufbaut. Weil ich einfach denke, dass häufig Menschen, die am meisten in uns auslösen, nicht unbedingt die richtigen sein müssen. Weil es ja ganz oft so ist, dass irgendwie unser Nervensystem anspringt und wir dann vielleicht irgendwie eigentlich Angst haben und dann nicht so gut unterscheiden können, ist die Person jetzt, also bin ich jetzt verliebt oder ist das eben eine physische Anziehung im Sinne von Liebe. Aber wenn wir jetzt mal in die Forschung gehen, dann kann man schon sagen, okay, physische Anziehung, die ist einfach nicht egal. Also das ist tatsächlich ein starker Vorhersager für langfristige Beziehungszufriedenheit, sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
Oh, spannend.
Ja, ob sie ihre Partnerperson anziehend finden. Manchmal findet man bei Frauen keinen Zusammenhang, manche Studien. Viele aber schon. Das heißt, das ist so ein bisschen inkonsistent. Bei Männern findet man aber konsistenten, starken Zusammenhang. Und generell kann man halt schon sagen, dass so eine Attraktivität oder dass man die andere Person halt anziehend attraktiv findet, für ein initiales Interesse wichtig ist, um jemanden zu daten, aber wirklich bei weitem nicht genug ist, um tiefe Liebe zu kreieren. Da kommt es eben dann auf ganz andere Dinge an. Und was die Forschung halt auch zeigt, und das finde ich mega spannend, dass es halt auch andersherum geht. Also wir finden Menschen, die wir daten, auch einfach schöner. Und das ist halt wie so eine positive Illusion, die wir dann über unsere Partnerpersonen erstellen und in der wir die anders sehen, als sie eigentlich sind. Und jetzt rat mal, wie das heißt.
Ich habe es in deinen Notizen gesehen.
Ach, scheiße. Der Love is Blind Bias.
Das ist der Folgentitel.
Das ist der Folgentitel, das ist doch wahnsinnig geil, oder? Also das ist tatsächlich eine Art Bias, also eine Wahrnehmungsverzerrung, würde ich Bias jetzt mal auf Deutsch übersetzen, die wir zu haben scheinen und die hilft, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Denn es ist so, dass wir anscheinend Beziehungspersonen, Menschen, zu denen wir längere Beziehungen führen, als moralischer, als kompatibler und auch als attraktiver einschätzen, als es objektiv gerechtfertigt ist. Einfach, weil wir die halt mögen, ne? Weil wir die lieben. Und das führt eben zu mehr Beziehungszufriedenheit, zu mehr Vertrauen und zu mehr Liebe und einer stärkeren Bindung, vor allem auf lange Sicht. Das heißt, das ist wirklich wie so ein Bias, der hilft, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Weil du halt kontinuierlich die Person, mit der du die Beziehung pflegst, als ja, so ein bisschen einfach überschätzt auf diesen Dimensionen. Finde ich total geil.
Ich finde, das kennt man ja auch oft, oder? Dass Leute sagen, für mich ist mein Partner oder meine Partnerin der oder die Schönste im ganzen Raum.
Ja.
Und anscheinend stimmt das wirklich. Die fühlen das wirklich so.
Die fühlen das.
Toll.
Liebe macht schön.
Das wäre auch ein toller Folgentitel.
Schon, ne?
Ja.
Schauen wir mal, ob bei Luan und Jan der Love is Blind Bias noch kicken wird oder nicht.
Anhand deines Gesichtsausdrucks würde ich sagen, deine Prognose sagt nein.
Ja, ich glaube, dafür ist initial zu wenig da. Mhm. Ich glaube nicht, dass man immer nur Feuer und Flamme sein muss füreinander und dass es eine krasse Aufregung im ganzen Körper sein muss, aber ein bisschen muss halt da sein. Ich glaube, Josie und Gunnar sind da auf einem guten Weg.
Mhm. Ich hatte das Gefühl, bei Konstantin und Jessie?
Oh ja.
Da war es direkt da.
Da war es direkt da?
Ja.
Und das war auch, glaube ich, ein guter Weg.
Die hatten Bock.
Ja, die hatten richtig Bock.
Jubril und Wendy. Die sehen wir auch. Und
oh mein Gott.
Im Urlaub. Und ja, es ist klar von der ersten Sekunde, der will nicht. Ich finde, und mir ist da auch nochmal klar geworden, man hat es ja beim First Look, man hat es gesehen. Man hat es direkt gesehen, der will nicht. Der fühlt das nicht. Es ist so nicht und ich finde es auch krass, wie sich das da so hochschaukelt. Ich hatte das Gefühl, so je näher sie versucht zu kommen, desto weiter geht er noch weg und dann versucht sie nochmal näher zu kommen und dann geht er nochmal weiter weg. Er ist so distanziert und er ist das Gegenteil von dem Mann, den er in diesen Pots war.
Das ist wie ein anderer Mensch. Ich hatte da schon das Gefühl, der ist ein Labersack. Und es tut mir leid, weil ich glaube, dass er nicht nur das sein muss, ne? Aber ich war ja da schon so skeptisch, als er diese Bilder aufgemacht hat und dieses so, ich bin der Mann, der dich dann zum Geburtstag ausführt und so. Weil ich dann dachte, ja, für wen bist du das jetzt aktuell gerade? Also wann passiert das wirklich? Oder ist das eine Vorstellung in deinem Kopf von jemandem, der du gerne wärst? Weil ich glaube, dass gerade Menschen, die solche Bilder aufmachen, dann oft dann ganz viel auch im Weg stehen. Und hier ist er halt einfach absolut vermeidend und es ist erstmal menschlich, dass er das ist. Wir haben das alle in uns und ich kann das auch verstehen, dass das viel Druck ist und vielleicht, wenn du dann nur deine zweite Wahlperson bekommst, mutmaßlich, kickt das nochmal doller. Was ich allerdings nicht cool finde, ist, dass er darüber nicht so gut kommunizieren kann. Also er sagt literally die ganze Zeit nichts und versucht dann irgendwie so indirekt rauszufinden, ob er sich nicht doch ein bisschen Raum verschaffen kann, indem er so fragt, baust du schnell Gefühle auf? Und sie sagt so, ja, ich bin dann schon all in. Und er sagt so, bei mir das Gegenteil. Und du hast wirklich das Gefühl, der kann fast gar nicht atmen. Es ist schon krass, sein ganzer Körper ist zu. Also da kann man schon fast sagen, die arme Maus, wenn das nicht so sehr zu ihrem Problem machen würde. Und nicht einfach irgendwie sagen könnte, hey, bei mir kickt gerade so viel Angst. Ich habe gerade so das Gefühl, was abliefern zu müssen, wo ich nicht bin und dann halt authentisch da reingehen, ne? Kriegt er nicht hin.
Total. Ich kann diese widersprüchlichen Gefühle total nachvollziehen, weil einerseits kann ich total mit ihm mitfühlen, so dieses, man hat das Gefühl, der kann nicht atmen.
Ja.
Das hast du richtig gut beschrieben. Man sieht den und man denkt sich so, der fühlt sich gefangen und der weiß gar nicht, wohin mit sich, ne? Als wäre der so total aus der Puste. Als würde der keine Luft kriegen, weil der nicht weiß, was er gerade machen soll. Der wirkt auch sehr verkrampft, ne? Und andererseits denke ich mir, ja, aber dann trotzdem solltest du dich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, weil da ist auch noch eine andere Frau, da ist ein anderer Mensch und wie du dich gerade verhältst, hat eine Auswirkung auf die Person. Setz dich doch mit dir zusammen und sprich darüber.
Voll.
Ja.
Das ist irgendwie schade, ne, dass er das irgendwie auch nicht gelernt hat, dass das sicher sein kann, dass er so mit all seinen Anteilen kommt in irgendeine Beziehung. dass er das mitgestalten kann und einfach, will ich direkt wieder streichen, aber sagen kann, hör mal zu, mir ist das gerade alles zu viel, alles zu schnell. Ich brauche das, dass ich das Tempo mitbestimme und ich hoffe, das ist okay. Ja. Können wir ganz in Ruhe mal Smalltalk halten und uns erstmal kennenlernen und das Heiratsthema vielleicht auch pausieren.
Glaubst du, dass das das Problem ist? Ich glaube, der hat einfach irgendwie, als sie sich so gegenüberstanden, gefühlt, ich bin in diese Frau nicht verliebt.
Mhm. Die ist es nicht.
Die,
ne,
ist es nicht.
Ja, vielleicht dann auch, weil da gar nicht so die Anziehung war, weil in den Pots fand er sie am Anfang schon ja noch gut.
Ja.
Ja. Und dann ist es ja auch okay, wenn, also dafür ist dieses Gefühl des Rennens ja auch da, ne, dass man dann geht und sich löst. Es wäre halt schön, wenn das kommunizieren würde.
Anders ist es der erste Tag, ne? Mhm. Das ist ja auch schwierig, da ist bestimmt auch viel in dem los.
Boah, ja.
Also ja, es ist einfach ist für alle Beteiligten, glaube ich, eine sehr schwierige Situation.
Mega.
Hat mich sehr an Tolga und
ja,
Sheila erinnert. Die hatten doch auch diese Situation, dass er, der war auch sehr smooth und sehr so, hat darüber geredet, wie er ist in diesen Pots und dann als sie dann da waren.
Nichts.
War der auch so sehr distanziert und bockig, würde ich sagen.
Ja, der war genau so ein Bildereröffner, aber vorher so, ich bin der krasseste Mann.
Das stimmt.
Ich werde dich chauffieren und auf Händen tragen. Und dann ist er da und soll eine wirkliche Bindung aufbauen und rennt, ne?
Ja. Puh, ich bin gespannt. Das wird, denke ich, nicht sehr gut ausgehen.
Mm-mm.
Wir machen die Folge für heute zu. Es geht hier bald weiter. Wir werden die nächsten Folgen natürlich weiter besprechen. Ich liebe, dass so unfassbar viel los ist. Bis wir uns wieder hören, klickt gerne auf Abonnieren, gebt uns ein Like, gebt uns 5 Sterne, folgt uns auch auf Instagram und auch auf TikTok, da posten wir Datenanalysen und auch ganz viele Sachen zu Love is Blind, zum Beispiel ein Cheat Sheet. Da könnt ihr mal gucken, wenn ihr euch die Namen nicht merken könnt, wer das alles ist. Wir tracken natürlich auch die Followerinnen, die alle dazu gewinnen oder halt auch eben nicht. Wir vergleichen das mit vorigem Jahr. Es passiert ganz viel. Seid auf jeden Fall dabei. Wir sprechen uns beim nächsten Mal.
Ich war diesmal so dankbar, dass du mir dieses Cheat-Sheet vorher geschickt hast. So konnte ich die Folgen perfekt immer nachvollziehen und wusste immer, wer ist. Und damit küsse ich die feministische Revolution.
Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.